Kann der Euro seine Stärke halten oder holt der US-Dollar langsam auf? Wie sieht's mit Gold aus? Kommt der Ausbruch und sehen wir endlich die 3000 Dollar? Und vor allen Dingen die Frage, wie hilft Donald Trumps Bitcoin- und Krypto-Programm? Der Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zu Fast & Forex. Ich bin wieder da und begrüße Sie ganz herzlich weiterhin aus Buenos Aires und ich nehme dieses Intro-Video schon etwas eher auf, nämlich am Samstag, aber ich wollte diese schöne Kulisse jetzt nicht einfach an uns vorbeiziehen lassen und nehme sie einfach mit in den Hafen Puerto Madero in Buenos Aires, ja, also mitten im Zentrum und Sie sehen es, das Wetter ist okay, hinter mir geht es so langsam los mit dem Tango und das Ganze ist hier die Frauenbrücke, auf der ich bin. Das passt auch zum Frauentag, der jetzt ja auch gerade frisch war. Und dementsprechend gehen wir jetzt mal, mehr habe ich nämlich nicht zu berichten, erstmal gehen wir in die Zahlen und danach in die Charts. Ja, was gab es in der laufenden Woche? Im Endeffekt nicht so wahnsinnig viel. Das Wichtigste gab es im Endeffekt heute, wo ich es aufnehme, also am Mittwoch. Jetzt muss ich das schauen, am Donnerstag, also dann gestern. Der Verbraucherpreisindex aus den USA, die Inflationszahlen niedriger als erwartet, niedriger als im Vormonat. Damit eine gewisse Erleichterung auch letztendlich für die Marktteilnehmer. Ob das jetzt dem Markt wirklich weitergeholfen hat, das wird sich zeigen. Und wir werden auch gleich nochmal einen Blick werfen auf das FedWatch-Tool. Und auch da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ist man nicht so wirklich davon überzeugt, dass die Fed die Zinsen senken wird. Aber nichtsdestotrotz, die Frage steht natürlich weiter im Raum und wird sicherlich auch nochmal dann befeuert durch die Donnerstag, aber auch dann kommende Woche Zahlen, nämlich die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe, den Erzeugerpreisindex und all das. Sie sehen es hier, geht man davon aus, dass es ein bisschen mehr Erstanträge gibt, dass es aber auch ein bisschen weniger Erzeugerpreisindex gibt, heißt also, dass die Erzeugerpreise sinken, allgemein gesprochen, was dann auch wieder zur sinkenden Inflation passt. Es steht natürlich die große, große Frage im Raum, Mr. Trump, Donald Trump, the President himself, ja, wie geht er jetzt eigentlich mit seinen Zöllen vor? Ich betone es nochmal, und es hat sich jetzt auch mittlerweile so ein bisschen durchgesetzt, die Idee, dass man sagt, naja, der haut halt erstmal auf den Tisch, tritt jedem gegen das Bein und dann setzt man sich halt humpelnd an den Verhandlungstisch, um irgendwie einen Deal zu machen. Ob der Deal jetzt für alle Seiten fair ist, das will ich hier nicht beurteilen, aber Fakt ist, man sitzt am Ende eben dann doch zusammen. Und Mr. President bekommt halt seinen Willen, zumindest im großen Teil, der sich dann wiederum im ersten Blick zumindest positiv auf Amerika, aus Amerika auswirken sollte. Ob das in the long run so geht, also langfristig, das wird sich noch zeigen. Aber Fakt ist, man sitzt eben erstmal zusammen und muss eine Lösung finden, wenn man von den Zöllen runter will. Das ist natürlich das ganze Thema Zölle, die Inflation wieder anheizen könnte. Das steht auf einem anderen Blatt. Und was es für den Dollar bedeutet, ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen. Der geht nämlich erstmal in den Keller. Ja, dann schauen wir mal, was uns in den nächsten Tagen oder kommende Woche dann erwartet. Wir gehen wieder in die USA am Montag mit den Einzelhandelsumsätzen. Da muss man schauen, wie eben die Stimmung auch ist. Und dazu passt auch Stimmung, die Konjunkturerwartung in Deutschland am Dienstag. Auch da bin ich natürlich gespannt. Sie wissen, ich bin immer eher skeptisch, aber die Zahlen sprechen meistens entgegen meiner Erwartungen. Muss man mal gucken, inwieweit das dann letzten Endes auch dazu trifft. Und was dann wiederum für den DAX bedeutet, der sich ja bislang, offen gesagt, relativ wacker hält im Vergleich zu den US-Indizes. Dann gehen wir am Mittwoch in die Verbraucherpreise für Europa, also das heißt wie Eurozone, 2,4% haben wir hier. Vielleicht hält sich die positive Tendenz fest, ja, vielleicht setzt sich das fort und wir sehen vielleicht so 2,3, 2,2, wer weiß, oder es bleibt eben gleich. Müssen wir sehen, Fakt ist, die EZB hat ja gerade ihre Zinsen gesenkt um 0,25% und dementsprechend sollte da jetzt nicht unbedingt das größte Augenmerk drauf liegen, denn die großen Überraschungen kommen ja dann doch eher mit dem Termin und der ist nun gerade erst vorbei, heißt also eigentlich fast schon so ein Non-Event, aber wer weiß, was der Markt daraus macht. Ja, und viel spannender dann am Mittwoch die Wirtschaftsprojektion, okay, eigentlich viel, viel wichtiger, die Zinsentscheidung der FED, 4,5% sind es aktuell und dann im Anschluss die Pressekonferenz, die sicherlich nochmal Aufschluss geben könnte, sofern wir richtig zwischen den Zeilen lesen können, was letztlich dann die weitere Idee der FED ist und wo man dann letztendlich steht, bei der Betrachtung der Inflation, bei der Betrachtung der Wirtschaftsleistung, Wirtschaftsstärke
in den USA, ob sich das Ganze ein bisschen abkühlt und man vielleicht unterstützen muss demnächst oder ob man darüber nachdenkt, demnächst was zu tun. Wir werden es sehen. Und dann am Donnerstag warten auf uns eigentlich nur noch so ein paar kleinere Dinge. Der Herstellungsindex für die Fed, die Verkäufe bestehender Häuser. Aber das sollte nach dem interessanten, spannenden Mittwoch dann eher ein Non-Event sein. Und deshalb muss man da an der Stelle auch mal gucken. Tja, und so ausgerüstet, lass uns mal die Charts reingehen, um von der Seite mal das Ganze zu betrachten. Ja, wie immer, ich vergesse es anzukündigen, nämlich das FedWatch-Tool, obwohl ich hatte es ja schon kurz reingestellt. Ich wollte es Ihnen nicht vorenthalten, eine 99%ige Übereinstimmung, 99% aller Experten sehen, Sie kennen die Aussage, ja. Also 99% aller Befragten gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt. 1% aktuell jedenfalls geht davon aus, na, da gibt es auf jeden Fall eine Senkung. Ja, und Sie sehen schon, gestern war es noch anders, 4,0 hatten wir, also gestern am 11. März und dann eine Woche vorher waren es noch 6. Ja, Sie sehen es, also so richtig einig ist man sich dann irgendwie auch nicht und man springt halt immer so ein bisschen her, wie es halt eben auch so ist. Und das ist auch der Grund, warum naja, der Markt halt auch immer so ein bisschen hinterher schwankt. Tja, was sagt uns das? Es sagt uns natürlich, dass auf der einen Seite alle sich einig sind, heißt also im Endeffekt ist die Nichtzinssenkung von der Fed direkt eingepreist. Es ist die Frage, warum fällt der Dollar denn eigentlich so stark? Naja, es hat sicherlich nicht nur irgendwas mit der Fed zu tun, sondern, und damit gehen wir direkt mal hier rein in den Dollarindex, damit wir das auch bildlich sehen. Es hat ja nicht nur was mit der Fed zu tun, die die Zinsen senken könnte oder eben auch nicht, sondern es hat viel eben auch mit der Nachfrage nach dem Dollar zu tun. Und damit haben wir natürlich die Situation, das ganze Thema der Zölle. Heißt nämlich auch, dass alles, was aus den USA kommt, ja ähnlich mit Zöllen dann auch letzten Endes versehen wird. Und ob das jetzt, ich weiß gar nicht, was die USA exportiert, sagen wir mal Autos, ja, was auch immer, dürfte natürlich auch dann dafür sorgen, dass weniger davon gekauft wird, exportiert wird, heißt also, man muss auch weniger einen Dollar bezahlen. Ob sich das jetzt natürlich so stark auf den Euro, auf den Dollar selber auswirkt, das kann ich jetzt an der Stelle nicht beurteilen, nur es ist ein Stück im Puzzle, das sicherlich dann zu den ganzen anderen Stücken, die für den Markt dann nochmal wichtig sind, auch natürlich eine Rolle spielen. Tja, damit gehen wir direkt mal rein in den US-Dollar-Index. Wir sind im Wochenchart, das ist ja bekannterweise der Future. Und Sie sehen schon, die vergangene Woche war brutal. Anders kann ich es gar nicht mehr sagen. Die aktuelle Woche ist praktisch kaum vorhanden. Ich nehme mal hier die Prognose weg. Sie sehen es, hier stehen wir aktuell. Naja, ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem Sturm, der hier über den Dollar hergezogen ist. Schulter, Kopf, Schulter, wenn man so will, könnte man hier rausdeuten. Aber am Ende, es steht vorgezeichnet, dass wir hier so langsam auf die 100 gehen. Ja, also das ist so die Idee, die ich beim letzten Mal ja schon hier vorgebracht habe. Da kann ich eigentlich direkt auch bleiben. Ich verändere das hier nochmal so ein bisschen hierauf. Da stehen wir nämlich aktuell, da kann ich das hier auch wegnehmen, den kleinen unteren Bereich hier. Na, also ich könnte das wegnehmen. So, jetzt nehme ich es auch weg. Also ich bleibe dabei, der US-Dollar-Index hat das Potenzial, auf 102 und darunter zu fallen. Also das ist definitiv momentan ableitbar. Und viel mehr geht dazu auch nicht zu sagen. Es hängt jetzt natürlich auch ein bisschen davon ab, was passiert dann in den kommenden Tagen, heißt also von Seiten der Fed. Und inwieweit beruhigt sich dann dieses ganze, ich will jetzt nicht sagen Theater, habe ich aber trotzdem getan, mit den Zöllen. Ja klar, ich meine, jetzt hat man überall mal einen Schlag ins Kontor gemacht, überall auf den Tisch gehauen. Jetzt sitzt man zusammen und verhandelt. Ob das mal mehr, mal weniger klappt, das haben wir hingestellt. Die EU hält sich ja immer so ein bisschen eher zurück. In Kanada scheint es ja ganz gut zu funktionieren, Mexiko auch. Muss man mal gucken, wie es eben allgemein so läuft dann für Donald Trump und seine Zölle. Fakt aber ist, das ist natürlich etwas, was den Markt sehr, sehr, sehr beschäftigt und zwar auf allen Ebenen. Dann gehen wir direkt mal in den Euro zum US-Dollar und ich sage es nochmal, nein, es ist nicht die Euro-Stärke, da braucht sich auch unsere Europäische Zentralbank nicht auf die Schulter zu klopfen, braucht sich auch die Eurozone nicht auf die Schulter zu klopfen. Es ist die Dollar-Schwäche momentan, die den Euro treibt und damit ist das Ganze aus meiner Sicht eben auch auf Sand gebaut. Und machen wir uns jetzt vor, in dem Moment, wo die Sorgen weg sind, ja, auch Rezessionssorgen, die ja auch damit reinspielen, aber die Sorgen seitens der Zölle, wo das irgendwie geklärt ist und der Sturm vorübergezogen ist, dann gehe ich weiterhin davon aus, dass der Dollar stark wird, weiterhin stark bleibt Und dann heißt es eben auch für den Euro ab nach Süden. Ja. Und das ist eben so die Situation. Die Frage ist halt einfach, von wo aus geht denn diese Bewegung nach Süden, nach unten dann wieder? Und da sieht es eben momentan eher danach aus, ich zeichne es mal alles neu hier, dass wir uns tatsächlich vom Potenzial her, wir sind bei der 200-Wochen-Linie im Übrigen, die ja auch eine gewisse Relevanz zu haben scheint, schauen Sie mal, wenn man so zurückblickt, na, irgendwie ein paar Leute gucken da ja doch drauf. Kann ich mir vorstellen, es mag ja noch ein bisschen dann herruckeln, da hat der Euro sicherlich noch Möglichkeiten, so auf die 1,10 zu kommen. Ob es jetzt aber schon wieder auf die 1,11 geht, das wage ich zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz, tatsächlich, selbst wenn es gehen würde, selbst wenn es nochmal rüberpiekt, wäre aus meiner Sicht eher das nur so ein Blow-off, um dann den Euro wieder nach unten zu führen. Denn man muss sich vor, 1,11, 1,12 kurz darüber zu hüpfen, das ist schon mal ein Wort und das gab es ja auch schon seit längerem nicht. Und jedes Mal, wenn das passiert ist, Sie sehen es, gab es was auf die Finger, heißt also, ging es für den Euro dann wieder Richtung Süden. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das auch wieder erleben, zumal sich jetzt ja für den Euro nicht wirklich was verändert hat. Die Eurozone ist nach wie vor die Eurozone mit all den Schwierigkeiten und Problemen und dementsprechend sollte da letztlich auch nicht wirklich zu viel Erwartung dahinter stehen. Alternativ geht es mehr oder weniger zügig direkt wieder weiter gen Süden. Das bleibt abzuwarten. Es hängt sicherlich auch ein Stück weit ab von dem Geschehen dann seitens der FED. Ich meine, das werden wir dann in der kommenden Woche nochmal genauer kommentieren und beobachten. Aber das ist das, was ich momentan sehe. Und wenn man es mal zusammenfasst, ich kann mir vorstellen, dass es im Zuge des Vorfelds zur FED-Sitzung nochmal weiter hochgeht, weil natürlich die Marktteilnehmer vielleicht davon ausgehen können, dass die FED dann auch sagt, hey, wir wollen aber die Zinsen dann relativ zeitnah senken, vielleicht beim nächsten Mal, also jetzt nicht, aber beim nächsten Mal möglicherweise, wenn das alles so weitergeht, dann hat man sich schon mal positioniert pro Euro und kann dann dementsprechend halt auch seine Gewinne irgendwann mal wieder mitnehmen, weil natürlich, selbst wenn dann die entsprechenden Zinsen sinken sollten beim Dollar, ist das Verhältnis ja nach wie vor mehr oder weniger unverändert, ja, also so wie es vor dem Zinsschritt der EZB war, weil die FED einfach nachgezogen hat. So, das wollte ich sagen. Und dementsprechend fehlt hier im Endeffekt so ein Stück die Berechtigung, weiter nach oben auszubrechen. So, das muss man natürlich sehen. Noch hängen wir hier fest und es kann natürlich auch schon sein, dass das jetzt schon reicht. Allein das überzeugt mich noch nicht. Dementsprechend gehe ich davon aus, wir zumindest mal hochdippen, die 1,10 sehen und von dort aus müssen wir mal weiterkommen. Damit gehen wir weiter in den US-Dollar zum japanischen Yen. Und hier sind wir eigentlich so im Fahrplan. Ja, Sie sehen es, die Idee war ja beim letzten Mal, dass man noch ein bisschen runterdippen könnte, um dann wieder hochzulaufen. Da entsprechend hier am Unterstützungsbereich bei 148,50 glatt. Was haben wir hier? 146, genau, 146,50, 54 war das Tief, also so in dem Bereich, dass wir da dementsprechend wieder hochlaufen und es sieht zumindest danach aus, als ob jetzt zumindest mal die Marktteilnehmer etwas innehalten und die ganze Sache neu bewerten. Hier kann es auch im Vorfeld der FED-Sitzung durchaus nochmal zu interessanten Bewegungen kommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es danach im Anschluss für den US-Dollar wieder ein Stückchen hochläuft, beziehungsweise dann zunächst mal die Erholung startet. Ob die jetzt bei 152 Yen oder ein bisschen darüber anhält, das wird sich zeigen. Aber ich sehe zumindest jetzt erstmal das Potenzial für Abwärtsbewegung ausgeschöpft und sehe den Dollar eher wieder in die Richtung der Range zurücklaufen. Auf geht's zum britischen Pfund, zum US-Dollar. Und das britische Pfund hält sich nach wie vor robust. Auch hier sind wir völlig im Fahrplan. In der Idee vom letzten Mal hängen wir nicht fest, aber Sie sehen, ich bin davon aus, dass es noch ein bisschen weiter hoch geht und da stehen wir eigentlich jetzt auch so. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie die Woche endet. Es kann natürlich noch sein, dass wir kurzfristig hier so einen Move nach oben kriegen, um dann eben abzutauchen. Das wäre jetzt vielleicht noch am Donnerstag oder Freitag möglich, um noch ein bisschen Schub zu geben, aber um dann auch wieder so ein bisschen die Karten vom Tisch zu nehmen, dann hätte man vielleicht so eine Situation wie hier. Ja, also wie in den Wochen vom 8. Juli bzw. vom 15. Juli 2024, wo man dann hier im Endeffekt nochmal ein Stück weit hochgelaufen ist, um dann zu korrigieren. Wir sehen aber, danach ging es noch ein bisschen aufwärts. Ob das dann wieder klappt, das wird sich zeigen. Also von daher, im Grundsatz sehe ich auch das britische Pfund zum US-Dollar eher seitlich laufen. Das heißt also, dass man dann vielleicht nochmal die 1,22 wieder sehen könnte, um sich dort entsprechend lang zu hangeln, so wie es ja in der Vergangenheit auch schon die ganze Zeit war. Das heißt, alles, was jetzt hier noch nach oben gehen könnte, wäre eher so eine Möglichkeit, dann mal so langsam auf den fallenden Pfund zu setzen, um eben dann wieder sich auf diese Trading Range, in der wir ja eine lange, lange Zeit schon sind, dann dementsprechend auch zu bleiben. Dann geht es in den australischen Dollar zum US-Dollar. Ja, hier läuft es weiterhin gemächlich am unteren Rand seitlich weiter. Sie sehen es, rot, grün, nochmal grün, rot, grün, rot. Also, naja, Sie sehen es ja selber. Seitlich, sehr ineinander verschoben, verschachtelte Kerzen, heißt also Signallage 0. Und dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, jetzt hier irgendwie zu sagen, ja Mensch, ich sehe den australischen Dollar vor Kraft nur so strotzen. Das tut er nämlich nicht. Also ja, da mag es nochmal hochgehen, aber im Großen und Ganzen sehe ich es eher so, dass, wenn es gut läuft für den australischen Dollar, dass er eben einfach sich weiterhin in diesem unteren Bereich bewegt. Und das ist schon ganz interessant, ja, wenn man sich so überlegt, ja, der US-Dollar ist schwach, ist wirklich sehr schwach. Momentan, das Pfund kann profitieren, der Euro kann profitieren, sogar so ein bisschen der japanische Yen, naja, nicht wirklich. Und der australische Dollar irgendwie gar nicht. Das macht schon Sorge, das zeigt nämlich die grundsätzliche Schwäche des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar. Und wenn es jetzt nicht für den australischen Dollar reicht, ja, was muss denn dann noch kommen, damit der australische Dollar mal wieder so Richtung 68 US-Dollar-Cent läuft? Tja, diese Frage kann ich natürlich auch nicht beantworten. Aber ich glaube, es ist relativ greifbar, dass, wenn sich diese Seitwärtsbewegung dann irgendwann auflöst, dass die Chancen eher in Richtung Süden als gern Norden gehen. Und dann reden wir irgendwann über die 60 Cent und auch eventuell darunter. Und damit gehen wir zum kanadischen Dollar, US-Dollar zum kanadischen Dollar. Naja, und der kanadische Dollar, also Kanada allgemein, steht ja so ein bisschen unter, ich will nicht sagen Beschuss. Ja, das wäre jetzt auch deutlich überzogen, aber zumindest unter Druck. Ja, Kanada hat stark zu tun mit der Politik, mit den Zöllen. Ja, zuletzt wurden dann Importe seitens der USA aus Kanada auf 50%, habe ich schon vergessen, welche Produkte das waren. Es geht ja so schnell und ändert sich dann auch wieder. Es ist auch nicht so unter Tisch hier gerade, aber von 25 auf 50% erhöht, alleine nur, um nochmal ein Zeichen zu setzen und letzten Endes Verhandlungen auch zu erzwingen. Denn nichts anderes ist es, es werden Verhandlungen aus der Position der Stärke heraus erzwungen. Nichts anderes ist es, muss man sich halt auch immer wieder klar machen. Ja, was bedeutet das für den kanadischen Dollar? Der kanadische Dollar hatte sich ja dann doch ganz gut behauptet, nachdem der US-Dollar ja völlig durchgestiefelt ist, von 1,35 auf 1,46, also über 10 Dollar-Cent oder US-Dollar-Cent festgemacht hat, ging es eben einfach dann runter und jetzt hängt man hier so ein bisschen fest. Aber was heißt behauptet? Wenn man auch hier schaut, wo sich der Euro hinbewegt hat, welche Bewegung der Euro hingelegt hat, welche Bewegung das britische Pfund hingelegt hat. Und dann schauen wir uns den kanadischen Dollar an, der irgendwie auch nicht wirklich profitieren konnte. Dann macht das eher Mut zu sagen, na, ob es jetzt so wirklich deutlich korrigiert, das sei mal dahingestellt. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal die rund 1,41,50 oder sowas in dem Bereich sehen. Ja, das wäre so das Tief, das vielleicht auch mal noch durchstochen wird, um dann wieder nach oben zu laufen. Oder dass es jetzt eben dann direkt im Anschluss in den kommenden Tagen dann initiiert wird, dass es weiter nach oben geht für den US-Dollar, weil der kanadische Dollar eben einfach nicht wirklich überzeugen kann. Und damit gehen wir zu guter Letzt in den Schweizer Franken. Also der US-Dollar zum Schweizer Franken, und auch hier sind wir genau in der Zielzone der Abwärtsbewegung, wo für mich eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt ist, wo ich ja immer wieder sage, ja, auch jetzt, wenn der US-Dollar sich dort behaupten kann, also dort heißt bei rund 87 Rappen, also irgendwas bei 88, 87, sowas in dem Dreh, wenn er sich da behaupten kann, ist das schon ein echter Erfolg, Denn wir wissen, der kann auch tiefer, der kann nämlich auch 84 rappen oder noch darunter. Das ist auch für den US-Dollar kein Hindernis. Und dementsprechend sollte das jetzt hier halten und der US-Dollar dann weiter nach oben laufen, dann hätte man tatsächlich eine gewisse Dollarstärke, die hoffen lässt oder ja, beobachten lässt, erwarten lässt, sagen wir so, dass es wieder auf die 90, 91, 92 Rappen geht. Ob es aber dann tatsächlich nochmal weiter reicht, das sei auch mal dahingestellt. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns dann im Idealfall für den US-Dollar weiter seitwärts bewegen, ja, und dann eben einfach festhängen zwischen 87 und 92 Rappen, einfach uns hin und her bewegen, klassische Seitwärtsbewegung. Und nochmal, dann wäre viel erreicht für den US-Dollar, denn dann hätte tatsächlich der US-Dollar eine gewisse Stärke gegenüber den Schweizer Franken und hätte auch diese Zone um 87 Rappen verteidigt, ohne nochmal nach unten abzutauchen. Und schon geht's zum Gold. Gold ist unglaublich stark. Tja, was soll ich dazu sagen? Sie hören es an der Pause. Nichts. Es gibt dazu nichts zu sagen, außer dass man einfach nur dem ganzen Staunen zuschauen kann. Und einfach mal wieder Gold beweist, dass es immer noch ein Krisenmetall ist, dass es immer noch eine Absicherung ist für Krisenzeiten. Denn was erwarten die Marktteilnehmer? Na gut, wir sind weiterhin im Krieg. Also nicht wir, nicht die ganze Welt, aber vielleicht ja doch. Also ganz ehrlich, man liest ja schon vom Dritten Weltkrieg. Also dann würde ich mir auch Gold kaufen, ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine andere Geschichte. Das ganze Thema Gold, wir reden über Inflation, wir reden über Rezessionsängste, wir reden über Kriege. Putin und Zelensky, wir reden über Russland, Ukraine, wir reden nach wie vor über den Nahen Osten, denn das Thema ist ja immer noch nicht vom Tisch, Nahe Mittlerer Osten. Es ist bloß ein bisschen in den Hintergrund gerückt, zumindest in meiner Wahrnehmung, aber es ist ja immer noch da. Ja, und damit ist natürlich irgendwie auch greifbar, dass man sich dann lieber mit dem Gold beschäftigt, aus fundamentaler Sicht. Aber aus technischer Sicht sehen wir eben auch, dass wir eine Woche hatten, wo es mal richtig nach unten ging. Und diese Woche wurde genutzt, um eben einfach zuzukaufen. Das heißt im Endeffekt, dass wir hier auch so langsam, ja, noch ist es nicht offiziell, ja, das Tief ist ja noch nicht bestätigt, aber eigentlich könnte man hier zumindest schon mal anfangen, die Trendlinie so ein bisschen anzupassen und einfach zu steiler zu machen, weil so sieht's aus. Also ist noch nicht bestätigt, dazu muss erstmal das Hoch hier rausgenommen werden, dann wäre dieses Tief hier bestätigt und dann könnte man auch sagen, gut, bei 2844 oder 40 knapp, das wäre so ein Unterstützungsbereich, der als nächstes dann mal wieder interessant wäre. Aber wie gesagt, ist noch nicht bestätigt, aber es sieht danach aus. Und im Idealfall geht es jetzt weiter hoch, direkt auf die 3000, korrigiert dann ein bisschen. Ja, aber im Großen und Ganzen sollte hier die Richtung relativ klar nachvollzogen oder nachvollziehbar sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt auf einmal das dreht. Ob es nach 3000 Dollar ein bisschen ruhiger zugeht, das wird sich zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass man dann erstmal durchatmet und sich überlegt, passt es alles noch mit dem Gold? Aber nochmal, die Krisen hören nicht auf. Ja, das ist leider das Wesen unserer Welt, offensichtlich. Ja, nicht nur erst seit jüngster Zeit, sondern war irgendwie schon immer so. Und dementsprechend gehen die Augen nach wie vor aufs Gold. Und damit sind wir beim Silber angelangt, das kleine Gold. Und Sie sehen es, Silver Gains on Trade Tensions, Rate Cut Hopes. Jetzt frage ich mich natürlich, wer hofft denn da eigentlich auf Rate Cuts, wenn wir 99% der Markte oder der Befragten haben, die sagen, nee, es gibt keine Rate Cuts. Also dieses eine Prozent kann jetzt ja wohl nicht nur ins Silber gehen, ja, Scherz beiseite. Aber es sieht eben danach aus, dass das Silber hier mitzieht. Eigentlich genauso, wie ich das hier auch gesagt oder angenommen habe, wo ich mich ja abgesichert habe, dass es in beide Richtungen gehen kann. Also es bleibt unverändert so. Auch in Schwüngen ist für mich einfach das Thema 35 Dollar und darüber hinaus. Und Sie sehen, wir bewegen uns ja nicht ganz so eng aktuell, aber immer noch eng genug an dieser doch relativ steilen Aufwärtstrendlinie. Und je nachdem, wie man die so setzen möchte, ist es eben doch schon ganz schön eng. Ja, kann ja auch ein bisschen näher rangehen, da sehen Sie, dann haben wir die Auflagepunkte hier. Das haben wir mal so durchgestochen und das liegen wir hier an. Das ist ja das Schöne an diesen Linien, kann man immer so ein bisschen hin und her schieben. Und ja, dass wir die 35 Dollar eben einfach sehen, da wiederum kann ich mir vorstellen, dass wir nochmal zurückkommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze relativ zügig passiert. Das heißt also, wenn ich in der aktuell laufenden Woche, dann aus meiner Sicht in der nächsten Woche, und dann muss man von dort aus das Ganze neu bewerten, muss man neu anschauen. Vielleicht können wir schon in der nächsten Woche dann diskutieren. Am Mittwoch werde ich das aufzeichnen, am Donnerstag, wenn Sie das Ganze sehen, dann gibt es vielleicht schon die entsprechende Bewegung, über die wir weiter reden können. Tja, und auf geht's zur Enttäuschung des Tages. Naja, so enttäuschend jetzt auch wieder nicht, aber Sie sehen es. Wo der Bitcoin noch stark gekämpft hat, in der Vorwoche, genau, und einen massiven Hammer hinterlassen hatte, der hier irgendwie keiner ist, das ist irgendwie eine Korrektur in einer Kerze. Ja? Das heißt, Sie sehen den gesamten Abstieg, der eigentlich diesen Hammer machen soll, um danach einen Hammer zu bilden und dann wieder hochzusteigen. Das gab es in einer Sitzung, nämlich in einer Woche. Gehen wir aber mal in die entsprechenden, nehmen wir mal einen 4-Stunden-Chart. Ja, da wird das deutlich, wie sich dieser Hammer aufbaut. Nämlich so. Ja. Also so ist es dann gelaufen. Und dann sehen Sie aber auch hier, dass es dann doch wieder runterging. Und jetzt sind wir eben immer noch weiter runtergelaufen in der aktuellen Woche. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also wir hängen an der 200-Tage-Linie fest. Wir sind im Tief auf $76.555 gelaufen. Und ich hatte ja schon nicht nur beim letzten Mal angedeutet, $75.000 ist durchaus so ein Thema, mit dem man sich mal beschäftigen kann. Ich sagte aber auch, ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann der ein oder andere Krypto-Freund, Bitcoin-Enthusiast und Spekulant, wie auch immer, zugreifen könnte, einfach weil er sich sagt, hey, wenn ich bei 75 oder sowas kaufe und der Bitcoin nur wieder auf die 100.000 geht, habe ich wieder 25 eingesammelt, 25%, ja, das sind so 25%, ja, sind so 100, also Kaufrechnen leicht gemacht. Also wenn ich diese $25.000 wieder einsammeln kann, hey, dann habe ich doch einen guten Deal gemacht. Und diese Überlegung kann man durchaus nachvollziehen. Und dementsprechend hat Bitcoin jetzt eben wieder etwas gewonnen. Aber im Vergleich zur Vorwoche und auch zu der sehr umkämpften Woche davor ist es natürlich gar nichts. Das muss man auch dazu sagen. Nichtsdestotrotz ist es erstmal ein erstes Achtungszeichen. Und es zeigt eben einfach, dass die 75.000 roundabout in dem Bereich durchaus unter Beobachtung stehen und doch der eine oder andere Krypto- und Bitcoin-Freund sein Portemonnaie wieder geöffnet hat. Ich sagte immer wieder auch mal in der Vergangenheit, also ne, so über den November, als es sich so seitwärts zog, dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass keine Abverkäufe stattfinden. Tja, die haben wir aber in der letzten Woche gesehen und das ist eben genau das Problem. Es ist die Frage, wer setzt sich durch? Sind es tatsächlich dann die Bitcoin-Freunde, die sagen, hey, das sind mal Preise, da kaufe ich beherzt zu oder überhaupt das erste Mal oder wieder neu, wie auch immer. Oder sind das Preise, wo die Leute in eine Falle gezogen werden, nur um denen dann noch mehr Stücke abzuladen oder auf die abzuladen, in der Hoffnung, naja, dass man dann später noch günstiger von denen wieder nachkaufen kann. Das ist das Spiel, das sich jetzt so zeigen könnte. Deshalb wäre ich nicht zu euphorisch, es ist jetzt durchaus eine Möglichkeit, aber ich sage es ganz deutlich, es ist durchaus auch eine Möglichkeit, dass wir hier jetzt so diese Idee einer ignorierten Kerze sehen und dann der Bitcoin nochmal runterrasselt und wir uns dann hier so irgendwas mit $50.000, $55.000 beschäftigen können. Beides ist möglich aktuell. Ich favorisiere noch die erste Variante, heißt also, dass es jetzt von hier aus wieder langsam, aber gepflegt stetig nach oben gehen könnte, mit der Option, dass genau das Gegenteil passiert. Wir werden es sehen, denn genau diese Woche hier, in der wir sind, die wird jetzt die wird entscheidend sein für den weiteren Verlauf im Bitcoin. Tja, und im Ethereum sieht es deutlich schlimmer aus, offen gesagt, denn Ethereum macht sich nicht nur auf den Weg durch die 2000, das ist wir nämlich schon durch in der laufenden Woche, ja, und ich hatte es auch das hier angedeutet, unabhängig davon, ob es mal hochgeht oder direkt runtergeht, wir gehen runter. Ja, und zwar im schlimmsten Fall auf die 1500. Und offen gesagt sieht es danach aus, ja, da fehlt ja auch nicht mehr viel. Diese $250, die kann man dann durchaus auch nochmal fallen lassen. Ja, und jeder, der sich irgendwie für Ethereum interessiert, wird wahrscheinlich diesen Bereich ganz besonders beobachten. Nicht nur die 2000, da sind wir ja durch. Ja, Sie sehen es, da haben wir ja auch durchaus nennenswerte Unterstützungsbereiche, sondern eben insbesondere den ganzen Bereich um 1500. Ja, dann haben wir den hier. Und ich will nicht rumunken, aber 1250 bis 1000 Dollar ist durchaus ein Bereich. Ich meine, ganz offen gesagt, wer sich für Krypto interessiert, wer sich für die ganze Technologie der Blockchain und die Möglichkeiten, die man irgendwie damit verbinden möchte, interessiert, der wird bei 1000 Dollar im Ethereum durchaus ein leichtes Kribbeln in den Fingern bekommen. Das zumindest ist erstmal die Annahme. Und deshalb ist es natürlich auch fraglich, ob die 1000 Dollar überhaupt erreicht werden. Ich lege mich jetzt mal fest auf die 1500 und von dort aus müssen wir weiterschauen. Alternativ wäre es so, dass Ethereum von hier aus gesehen wie sich wieder erholt und von hier aus weiter nach oben läuft. Dann wäre mal der Bereich, um irgendwas mit 2500 zu nennen. Dann komme ich wieder an die 200-Wochen-Linie. Ja, dann kann man sich ein bisschen daran abarbeiten, um dann vielleicht so auch so langsam Richtung 3000 Dollar wieder zu laufen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, bis es so weit kommt, noch öfter miteinander reden. Dementsprechend ist jetzt erstmal auch hier diese Frage, geht es nochmal direkt nach unten oder holt sich Ethereum so ein bisschen wie beim Bitcoin? Wobei beim Bitcoin stehen wir wirklich an so einem entscheidenden Punkt und hier sind wir einfach nur so mit der Frage beschäftigt, kann Ethereum schon so ein bisschen abbremsen oder braucht es da noch ein Stück? Ja, und zu guter Letzt gehen wir zu Solana. Solana, die Meme-Coin-Basis schlechthin. Sie sehen es eigentlich perfekt. Ja, es ist wirklich, wir sind am Unterstützungsbereich bei rund 125 Dollar angekommen. Man muss sich jetzt auch mal zu Gemüte führen. Wir sind um knapp 50% runtergerauscht. Eigentlich noch mehr. Ja, von 295 auf 125, also ja, da ging schon noch ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz, sagen wir mal, so rund 250, wenn man diesen gesamten Ausbruchsbereich nimmt, ja, sagen wir rund 50%, aber eigentlich sind es ja mehr, muss man fairerweise sagen. Und von daher ist es durchaus interessant, sich mal näher mit diesem Unterstützungsbereich zu beschäftigen, wenn man eben an das Meme-Coin-Thema glaubt. Und damit nehme ich hier erstmal diesen weiteren Abverkauf runter. Wir sehen hier momentan so eine leichte Erholung an entscheidender Stelle und ich bleibe jetzt erstmal dabei mit dem ersten. War ja auch leicht, ja, ist auch hier direkt erfüllt worden und dann mit der Idee, dass es von hier aus eben erstmal weiter nach oben geht. Da ist natürlich die Frage, reicht die Kraft dann über die 160, 66 zu laufen und dann sehe ich auch die 180 rauszunehmen und Sie sehen, hier ist ja schon einiges. Hier ist ja schon einiges kaputt gegangen und dementsprechend muss man das natürlich nochmal genau beobachten. Ja, damit haben wir es auch schon wieder hier für Fast and Forex. Ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen. Die aktuelle Zeit ist sehr, sehr, sehr instabil, wenn es eben wirklich um längere Bewegung geht, insbesondere als Käufer. Und dementsprechend achten Sie auf jeden Fall auf Ihr Risikomanagement, dass da auch nichts anbrennt. Ja, wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder am Montag. Dann wieder mit der Marktwoche und Ihnen jetzt schon mal ein schönes und entspanntes Wochenende. Ihr Wieland Alt.